Darf ich das erste Bild an der Leinwand haben? Ich habe nach der Predigt vor 5, 6 Wochen Feedback bekommen. Dafür möchte ich danken. Ihr seht meine E-Mail-Adresse paul.wright@adventisten.ch, falls es Feedback zu dieser Predigt gibt. Und tatsächlich habe ich einen Fehler gemacht in der letzten Predigt. Ich habe dieses Bild gezeigt, das Bild von der Klagemauer, und habe gesagt, dass das ein Teil von dem Tempel zu Jerusalem war, der Tempel, den Jesus kannte. Und das stimmt nicht. Es ist ein Teil von der Umfassungsmauer um das Tempelareal. Und das ist deswegen nicht unwichtig, weil Jesus vom Tempel sagte, es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen. Es ist eben hier die Tempel, die Umfassungsmauer, die abgebildet wird. Warum ich das aber erzähle, ist, dass die Person, die mir dieses Feedback gab, hat es wirklich liebevoll und freundlich und wohlwollend gemacht. Und so ist Feedback immer am besten. Ich möchte euch einladen, das Wort Gottes mit mir aufzuschlagen. Wir schlagen Jesaja Kapitel 49 zusammen auf. Jesaja 49. Und ich lese die Verse 1 bis 6 vor. Jesaja Kapitel 49, die Verse 1 bis 6. Zuerst ein paar Worte dazu. In diesem Abschnitt spricht Gott über Israel. In Vers 3 sagt er, Israel ist mein Knecht. Mein Knecht bist du, Israel. Dazu sagt Gott in dem letzten Vers von diesem Abschnitt, in Vers 6, dass Israel ein Licht sein wird. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, heißt es in Vers 6. Und offensichtlich soll dieses Licht weltweit sichtbar sein. Meine Rettung soll reichen bis an die Enden der Erde. Israel, Gottes Knecht, hat offensichtlich einen Auftrag gehabt. Israel war Gottes Missionar bis an das Weltende. Aber aufgepasst, hinter dem Knecht Israel ist ein anderer Knecht in diesem Abschnitt. Dieser Knecht ist im Hintergrund etwas versteckt. Er wird nicht genau identifiziert. Der Begriff mein Knecht in dem Buch Jesaja wird immer und immer wieder für den Messias gebraucht. So, unter dem Strich, in diesem Schriftabschnitt finden wir zwei Knechte. Israel, der ein Licht für die Nationen sein soll, und Jesus, das Licht der Welt. Lesen wir Jesaja 49, ich lese die ersten 6 Verse vor, und zwar aus der Elberfelder Übersetzung der Bibel. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Und doch ist mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reicht bis an die Enden der Erde. Gottes Knecht, ein Licht für die Nationen bis an die Weltenden. Ich möchte heute über fortschreitende Offenbarung sprechen. Der Titel der Predigt, fortschreitende Offenbarung. Das ist ein technischer Begriff der Bibelauslegung und bedeutet einfach, dass Gott seine Wahrheit meistens nicht alles auf einmal, sondern oft schrittweise offenbart. Das heißt, konkret gesagt, spätere Propheten in der Bibel ergänzen oder erklären, was frühere Propheten geschrieben haben. Fortschreitende Offenbarung. Die Propheten vom Alten Testament haben zum Beispiel nicht realisiert, dass der Messias, von dem sie sprachen, der Sohn Gottes ist. Erst später im Neuen Testament hat Jesus erklärt, wer mich sieht, sieht den Vater. Mose, der die Stiftshütte beschrieb, hat zwar gewusst, dass das irdische Heiligtum eine Kopie des himmlischen war, aber erst später im Neuen Testament erkennen wir den vollen Umgang des himmlischen Dienstes Christi im himmlischen Heiligtum. So, spätere Propheten ergänzen bzw. erklären, was frühere Propheten geschrieben haben. Anders gesagt, Gott offenbart seinen Willen oft nicht alles auf einmal, sondern schrittweise, fortschreitende Offenbarung. Nun, dieses Prinzip zu akzeptieren, schützt uns vor Irrtum. Und es gibt Irrtümer, wenn Christen dieses Prinzip gänzlich oder auch nur zum Teil außer Acht lassen. Ich möchte einen Videoclip zeigen, und in diesem Videoclip ist die Qualität leider nicht optimal, aber ihr werdet bei diesem 4-minütigen Videoclip sehen, worum es geht. Das Stichwort dabei ist Aliyah. Aliyah bedeutet die Rückkehr von Juden nach Israel. Schauen wir diesen Clip an und dann kommen wir auf den Clip zurück. Darf ich bitten?
Hat Gott mit Israel und den jüdischen Menschen abgeschlossen?
Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Warum sind seit 1948 3,5 Millionen Juden nach Israel zurückgekehrt? Es kommen Tage, spricht der Herr, da man sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Warum bringt Gott sein Volk nach Hause? So spricht Gott, der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Wie sind wir daran beteiligt? Sieh, ich hebe meine Hand zu den Nationen und mein Feldzeichen richte ich auf für die Völker. Dann werden sie deine Söhne auf den Armen bringen und deine Töchter werden auf der Schulter getragen. Gott hat noch nicht mit seinem Volk abgeschlossen. Er versprach, dass er sie aus allen Nationen, in denen sie verstreut waren, wieder in das verheißene Land zurückbringen würde. Seit 1991 unterstützt die internationale christliche Organisation Ebenezer Operation Exodus die Aliyah. Die Rückkehr des Volkes Gottes ins Land Israel ist eine Erfüllung biblischer Prophetie. Durch Gebet, praktischen Dienst und humanitäre Hilfe konnten wir bereits über 170.000 jüdischen Menschen bei ihrer Heimkehr helfen. Unser Herz
Herzensanliegen ist es, am Plan Gottes mitzuarbeiten. Aliyah zu machen kann ein schwieriger und zeitaufwendiger Prozess sein. Unsere internationalen Teams bieten je nach Bedarf bei jedem Schritt Unterstützung. Von der Hilfe bei der Antragstellung bis hin zur Hilfe beim Packen und der Fahrt zum Flughafen. Viele jüdische Familien weltweit leben in Armut. Ebenezer stellt für Bedürftige Nahrung, Kleidung und Medizin zur Verfügung. Durch humanitäre Hilfe können wir Beziehungen zu jüdischen Gemeinschaften aufbauen und über die Aliyah berichten. Gott ruft seine Gemeinde dazu auf, sein Volk nach Hause zu bringen. Viele Christen sind sich seinen Plänen für Israel nicht bewusst. Durch unsere internationalen Repräsentanten informiert Ebenezer die Gemeinden über Aliyah und die Berufung, die Gott uns gab, seine Prophetie mitzuerfüllen. Nichts davon wäre ohne Gebet möglich. Als Gebetsdienst ist alles, was wir bei Ebenezer tun, von dem Gebet der Fürbitter untermauert. Diese suchen durchgehend Gottes Weisheit, Wort und Leitung für die Erfüllung seines Willens. Wie kannst du dich einbringen? Wir schätzen Gebetsunterstützung von Einzelnen, Gruppen oder Gemeinden. Bitte beten Sie für uns oder schließen Sie sich unserem Fürbittedienst an, indem Sie Gebetspartner werden und regelmäßige Gebetsupdates erhalten. Tickets, Koffer, Reisepässe, Medizin und Schuhe. Ihre Spenden können jüdische Familien, die Aliyah machen, versorgen. Unsere Teams sind auf Volontäre angewiesen, die vielseitige Aufgaben übernehmen. Sei es in der Verwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit, beim Airport-Transfer oder beim Packen. Unsere internationalen Volontärprogramme können von einer Woche bis zu 3 Monaten dauern. Um seines Namens willen steht Gott zu seinem verheißenen Wort. Sein Ruf geht heute an die Christen. Hilf den Juden bei ihrer Heimkehr. Bist du dabei?
Dankeschön. Weiß nicht, wie dieser Clip auf dich wirkt. Ich finde ihn rührend. Ebenezer, Operation Exodus, ist ein christlicher Dienst, der Juden hilft, nach Israel zurückzukehren. Die Christen, die diese Operation unterstützen, sind großzügig und weitherzig. Der Clip zeigt aber deutlich, dass diese Operation nicht lediglich aus humanitären Gründen, sondern auch aus biblischen Beweggründen geschieht. Einer der Schlüsseltexte, der im Clip erwähnt wurde, ist Hesekiel 36. Ich lese nicht den ganzen Text vor, sondern nur das Fettgedrückte, das im Clip zitiert wurde. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Und dann am Schluss, ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Gott versprach Israel, die in Babylon waren, dass sie zurückkehren würden, und zwar nach Israel. Und das ist genau, was Operation Exodus, die wir im Videoclip gesehen haben, fördert. Dieser Vers und andere bilden die biblische Grundlage für diesen humanitären Dienst. Ist das eine gute Sache? Wenn das so eine gute Sache ist, wieso kommen bei mir Bedenken auf? Die Antwort, warum bei mir Bedenken aufkommen, ist fortschreitende Offenbarung. Holen wir einen Moment aus. Gott gab Israel das Land Kanaan nicht zum Selbstzweck. Nicht einfach, damit Israel eine Heimat hatte, sondern weil das Land die Basis für ihre Missionsaufgabe sein sollte. Lesen wir Hesekiel 36 nochmals kurz und vor allem den mittleren Satz in Vers 23. Ich werde meinen Großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht haben, und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Die Rückkehr aus Babylon ins gelobte Land, die hier von Hesekiel beschrieben wird, hatte ein Ziel, Gottes Name groß zu machen, seinen Namen zu heiligen. Und bei wem soll Gottes Name geheiligt werden? Bei den Nationen. Gott ermöglichte Israel, zurückzukehren, um eine missionarische Aufgabe zu erfüllen. Und das ist der Sinn vom Land. Gott hat bewusst Israel ein Land gegeben, das strategisch an einer der wichtigsten Handelsstraßen der Antike situiert war. Dieser Standort war perfekt geeignet für ihre Mission. Es war ferner Gottes Plan, Israel zu einem der führenden Nationen der Erde zu machen. Wie wir hier lesen, der Herr wird dich, Israel, zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Israel sollte führend unter den Nationen sein und nicht hinterherhinken. Er wurde zum Beispiel Israel führend in der Landwirtschaft machen. Es wird geschehen dafür, dass ihr diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt, sie tut. Jetzt, wie mache ich ein Bild zurück? Jawohl. Nein, nochmals vorwärts. Jawohl. Diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt, sie tut, wird der Herr, dein Gott, die Frucht deines Leibes segnen, die Frucht deines Landes, dein Getreide, deinen Most, dein Öl, den Wurf, deine Rinde, den Zuwachs, deine Schafe. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Israel sollte landwirtschaftlich und deswegen auch wirtschaftlich erfolgreicher sein als alle anderen umliegenden Völker. Zudem, wie es hier unten heißt, würde sie nebenbei eine Gesundheit genießen, die vorbildhaft war. Das war alles nicht zum Selbstzweck. Gott hatte ein höheres Ziel dabei. Und das Ziel war missionarisch. Der Erfolg Israels hätte unter den Nationen Interesse erwecken sollen. Dadurch sollte Gottes Name durch Israel verherrlicht werden. Israel sollte ein Licht sein für alle Nationen. Das war der Plan, der Rückkehr aus Babylon ins gelobte Land, um Gottes Name groß zu machen. Das Land war das Mittel dazu. Frage: War Israel ein Licht für die Nationen? Hat sie Gottes Erlösungsplan bis zum Ende der Erde gebracht? Israel versagte. Und das bestätigte Jesus. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten, steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und dann kommt der Hammer. Euer Haus wird euch öde gelassen. Jesus sprach offen über das Versagen Israels. Ihr habt nicht gewollt. Euer Haus wird euch öde gelassen. Und in dem Gleichnis von den Weingärtnern sagt er Folgendes: Das Reich Gottes wird von euch weggenommen und eine Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Das Alte Testament hört auf, ohne dass Israel den Auftrag Gottes erfüllte. Und das stellt uns vor Fragen. Was soll denn aus den Verheißungen werden, die Gott Israel gab? Aus den Verheißungen von Erfolg, aus der Verheißung, ein Licht unter den Nationen bis an das Weltende zu sein. Die Antwort der Israel-Theorie, die Theorie, die wir letztes Mal angesehen haben und die eigentlich hinter dem Videoclip steht, hinter diesem Wort Aliyah, ist, dass die Verheißungen, die Gott im Alten Testament gab, in die Zukunft verschoben werden, und zwar in die 1000 Jahre. Wir haben hier eine Skizze über die Endzeit aus dispensationalistischen Sicht. Dispensationalisten sind Menschen, die an die Israel-Theorie glauben. Wir haben links das Zeitalter der Gemeinde, da sind wir jetzt. Und dann oben seht ihr dieses Wort, die Entrückung. Christen werden dann entrückt in den Himmel. Nach der Trübsal der 7 Jahre wird dann Israel auf dieser Erde bleiben und 1000 Jahre des Friedens genießen, wo die Verheißungen, die Gott Abraham und Israel gab, in Erfüllung gehen werden. Die Antwort der Israel-Theorie ist, die Verheißungen des Alten Testaments in die 1000 Jahre zu verschieben. Nun, dieses Bibelverständnis wird heute im deutschsprachigen Raum unter unseren Freunden in evangelischen Kreisen immer beliebter und kann in den Anmerkungen der Scofield-Bibel gelesen werden. Mir imponiert die Bibeltreue von vielen evangelischen Christen, die diese Theorie glauben. Unter unseren Nachbarn haben wir Freunde, die diese Theorie akzeptieren, und mir imponiert, wie gläubig sie sind. Bibeltreue. Aber Gottes Plan sieht nicht so aus, wie hier skizziert wird. Woher weiß ich das? Fortschreitende Offenbarung ist die Antwort. Wenn ich Gottes Wort lese, dann sehe ich nicht einen Bruch zwischen den Verheißungen für Israel und den Verheißungen für Gottes Volk des neuen Bundes. Ich sehe eine Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und das sehen wir anhand unserer Schriftlesung. Die Schriftlesung, die wir gelesen haben, versprach ja, dass Israel ein Licht für die Nationen sein wird. Und diese Verheißung wird später im Neuen Testament aufgenommen. Ich möchte euch mitnehmen in den Tempel zu Jerusalem, der vor mehr als 2000 Jahren stand. Dort sehen wir ein bescheidenes Ehepaar, das ihren kleinen Sohn bringt, um den Segen des Herrn zu bitten. Lukas, in Lukas Kapitel 2, beschreibt diese Szene genau. Ihm, Simeon, war vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er, Simeon, es, Jesus, in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Und dann kommt's. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Wo haben wir dieses Wort schon gesehen? Jesus, sagt Simeon, soll ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit Israels. Diese Worte greifen direkt auf unsere Schriftlesung in Jesaja 49 zurück. Die Schriftlesung, die sagte, Israel soll ein Licht für die Nationen sein. Simeon hier überträgt die Verheißung für Israel auf Jesus. Das ist höchst interessant, weil es zeigt, dass eine Verheißung unter dem alten Bund auf einmal von einem späteren Prophet aufgenommen wird, ergänzt wird, erklärt wird und nun auf Jesus übertragen wird. Das sollte uns eigentlich nicht überraschen, weil wir schon erkannt haben, dass Jesus verschleiert in Jesaja 49 vorgekommen ist. Das ist nicht die einzige Stelle, längst nicht die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Aussagen über Israel und dem Alten Bund auf Jesus und dem Neuen Bund übertragen werden, wo spätere Propheten die Aussagen von früheren Propheten erklären oder ergänzen. Ganz am Anfang des Matthäusevangeliums lesen wir Folgendes über Jesus. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Eine Aussage, wieso geht das immer, springt das immer zurück? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, hat Matthäus über Jesus geschrieben. Nun, dieser Vers ist eigentlich ein Zitat aus Hosea Kapitel 11, Vers 1. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wir haben dieses Bild. Israel wird der Sohn genannt in Hosea, Jesus wird der Sohn genannt in Matthäus. Israel wurde aus Ägypten gerufen, Jesus wurde aus Ägypten gerufen. Eine Aussage im Alten Testament, die eindeutig für Israel galt, hat Matthäus unter Inspiration auf Jesus übertragen. Je sorgfältiger wir die Bibel lesen, desto mehr finden wir, wie Aussagen im Alten Testament im Neuen Testament erklärt und oder ergänzt werden. Und viele Aussagen, nicht alle, viele werden direkt auf Jesus übertragen. Sie werden nicht alle in die ferne Zukunft verschoben, wie die Israel-Theorie behauptet. Ich sage es nochmals. In vielen Fällen erklären neutestamentliche Propheten, dass die Verheißungen für das genetische Israel nun für Jesus gelten. Aber das ist nicht alles, was wir hier finden. Das ist eine Zusammenfassung von dem Prinzip, das ich gerade erwähnt habe. Ich möchte aber weitergehen und ein anderes Zitat lesen. Paulus und Barnabas auf Missionsreise. So hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil bist bis an das Ende der Erde. Woher kommt dieser Vers? Jesaja 49, Vers 6. Damals war von Israel die Rede, von wem ist hier die Rede? Wer soll jetzt ein Licht für die Nationen sein? Paulus und Barnabas waren als Missionare von der Gemeinde Antiochia ausgesandt. Und hier merken wir, dass Paulus und Barnabas dieses Wort auf sich als christliche Missionare bezogen haben. So, wir sehen anhand von diesem Beispiel Folgendes. Fortschreitende Offenbarung zeigt uns, dass viele der Verheißungen und Aufgaben, die Gott Israel gab, erstens auf Jesus, das neue Israel, und dann in vielen Fällen auf seine Nachfolger, auf seine Gemeinde, auf seinen Leib übertragen werden. Fortschreitende Offenbarung zeigt nicht einen Bruch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament oder zwischen dem Alten und dem Neuen Bund, sondern eine Kontinuität. Wenn wir dieses Prinzip akzeptieren, sehen wir hier nicht zwei komplett unterschiedliche Bündnisse mit zwei komplett unterschiedlichen Zukunftsperspektiven, sondern ein ewig gültiger Bund. Adventisten glauben, dass das Wort Gottes nach diesem Prinzip gelesen werden soll. Wir lesen die Bibel nicht nur mit der rechten Hand, sondern auch mit der linken. Und nicht nur mit der linken, sondern auch mit der rechten Hand. Und wir erzählen unseren Kindern in der Kindersabbatschule nicht nur Geschichten aus dem Neuen Testament, sondern auch aus dem Alten Testament und umgekehrt. Die Bibel ist eine Einheit. Und wir erkennen mit diesem Prinzip, dass der Fackel, den Gott ursprünglich unter dem alten Bund Israel gab, zuerst auf Jesus und dann auf seinen Leib übertragen wird. Und das sollte uns nicht überraschen. Denn Paulus hat es hier in Galater 3 gesagt. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen, da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann, Frau, ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft. Nicht genetisch gesehen, sondern aufgrund des Glaubens. Und nach der Verheißung Erben. Wir sind Erben der Verheißungen, die Gott vom Anfang an gemacht hat. Nun, in Klammern muss man ergänzen, nicht alle Verheißungen, die Gott Israel gab, werden in derselben Form bis ins letzte Detail und dem neuen Bund erfüllt werden. Wir haben vor 5 oder 6 Wochen erkannt, dass Verheißungen unter dem neuen Bund eine geänderte Form haben können. Das Wasser, das aus dem Tempel floss, war ein Bild für den Heiligen Geist, der durch seine Gemeinde fließt. Nicht alle Verheißungen werden genau in derselben Form bis ins letzte Detail so erfüllt, aber das Prinzip wird erfüllt. Ist das nicht schön? Fortschreitende Offenbarung zeigt uns, dass die Bibel christozentrisch ist. Das Alte Testament weist auf Jesus hin. So, am Schluss müssen wir diese Theorie sehr stark in Frage stellen. Ist es notwendig, dass Israeliten aus biblischen Gründen nach Israel zurückkehren? Adventisten sagen freundlich nein. Die alttestamentlichen Verheißungen des Landes waren eng mit dem Missionsauftrag verknüpft. Und diesen Auftrag hat Gott zuerst Jesus übertragen und dann auf seine Gemeinde. Adventisten nehmen deswegen heute diesen Auftrag sehr ernst. Darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Am Schluss eine Geschichte. Wie können wir diese Aufgabe hier und jetzt in unseren Breitengraden erfüllen? Ein Vorschlag. Meine Mutter ist letztes Jahr mit Blaulicht ins Spital eingeliefert worden. Sie ist 92. Und das interne Problem war aufgrund ihres Alters deswegen sehr ernst. Kurz bevor sie in den Operationssaal gebracht wurde, sprach der Chirurg mit ihr. Mit ihm war der Anästhetist und 2 Krankenschwestern. Der Chirurg sagte meiner Mutter, diese Operation ist in ihrem Alter gefährlich. Als meine Mutter diese Worte hörte, dann sagte sie, in dem Fall habe ich eine Bitte. Darf ich mit Ihnen beten? Der Chirurg war im ersten Moment etwas verdutzt, denn nicht jeder stellt diese Frage. Aber dann beugte er seinen Kopf und die anderen standen still und respektvoll dabei, während die Mama schlicht und einfach sagte: Herr Jesus, bitte führe du die Hände des Arztes, aber dein Wille soll geschehen. Amen. Die Operation ging gut und später kam der Chirurg vorbei, um mit der Mama zu reden. Er bestätigte, dass alles in Ordnung war, aber just bevor er seine Visite abschloss, flüsterte er der Mama freundlich zu: Frau Wright, würden Sie weiterhin für mich beten? Nun, diese Frage, darf ich für Sie beten, ist in einer Gesellschaft, die Gott weitgehend ablehnt oder misstrauisch gegenübersteht, eine Möglichkeit, ein kleines Licht zu sein. Wir werden diese Frage nicht bei jedem stellen. Nicht jeder ist offen dafür. Und wir werden Leute nicht vor fertige Tatsachen stellen. Die Mutter hat nicht gesagt, ich werde wohl oder übel für sie beten. Darf ich? Wir wollen als Lichter für Jesus überlegt, taktvoll und intelligent vorgehen, wenn wir Zeugnis ablegen. Und diese Frage, kann ich, darf ich für Sie beten, kann unter Umständen eine Öffnung sein für weitere Gespräche. Liebe Gemeinde, Israel hat die Chance verpasst, ein Licht zu sein. Fortschreitende Offenbarung zeigt, dass diese Aufgabe nun von Gott auf uns übertragen ist. Nehmen wir diese göttliche Aufgabe an. Dies ist mein Gebet in seinem Namen. Amen. Wir möchten gemeinsam dem Herrn danken und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Unser Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort, das Jesus hochhält im Alten sowie im Neuen Bund. Vater, wir erkennen, wie lau wir sind, wenn es um das Lesen von deinem Wort geht. Und wir möchten unsere Gebrochenheit bekennen. Aber wir danken dir, dass du uns mit deiner Gnade annimmst und bitten um deine Führung. Führ uns durch die kommende Woche und wir danken dir im Namen Jesu. Amen.